Konkret sind jetzt wir Chrissy, Miku, Steph und Monika hier. Und da ich aber so häufig wir gesagt habe, ist natürlich noch zu klären, wer ist das wir. Abseits von uns Vieren sind wir nämlich noch deutlich mehr, denn wir sind bei Cyber4Edu aktiv. Und das ist eine Gruppe von Eltern, PädagogInnen, IT-affinen Personen und noch im weiteren Sinne Nerds. Wir haben uns beim 36C3 zusammengefunden und haben mit der Intention uns zusammengefunden, darüber zu sprechen, dass wir ja unzufrieden sind mit dem, wie es mit dem Digitalpakt zu dem Zeitpunkt lief. Und wir wollten aber eben nicht nur meckern, sondern wir wollten zeigen, hey, wir wissen doch, wie es eigentlich besser geht und deswegen wollen wir genau das besser machen, auch thematisieren und nicht eben nur meckern. Das Besser heißt für uns, dass wir den Datenschutz voranstellen wollen, dass es eben grundsätzlich mitgedacht wird im Themenbereich Bildung und neue Lernformen grundsätzlich in den Unterricht Einzug finden und dabei hoffentlich auch noch mit Spaß dabei sind, sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. In unserem eigenen Handeln setzen wir Gemeinwohl vor individueller Bereicherung und wir fänden das eigentlich auch schön, wenn das im Bildungsbereich auch so bleibt und zumindest so wird. Und jetzt gebe ich mal über von den allgemeinen Bereichen, die ich jetzt schon gesagt habe, zu Steff, der es konkreter sagt.
Genau, also wie ja gerade schon gesagt, wir kümmern uns um das Thema Digitalisierung in der Bildung und wir haben verschiedenste Themenschwerpunkte. Ich würde jetzt mal einfach ein paar Buzzwords nennen. Also natürlich ist für uns der Open-Source-Ansatz ein essentielles Thema. Dann gucken wir natürlich auch auf die Didaktik mit unterschiedlichen Methoden, neuen Methoden. Also das Agile ist zum Beispiel ein Thema. Wir haben eine Didaktik-AG, die sich um solche Fragen kümmert und da arbeiten wir an, ja, an didaktischen Themen. Haben wir auch das Thema BNE im weitesten Sinne, dass das Ganze auch eben nachhaltig stattfindet. Also der Open Source Ansatz ist für uns ein nachhaltiger Ansatz und da ist natürlich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, darf da nicht fehlen. Und ein ganz großes Thema in diesem ganzen Kontext ist eben auch das Thema Datenschutz. Und da müssten wir jetzt gleich mal auf das Bild warten, weil jetzt wird es wichtig.
Ja, ich würde mal sagen, voll improvisiert das, was man dort sehen sollte.
Der hat Netz.
Also wir müssen einfach gerade, glaube ich, kurz mal einmal warten und das Gewusel, weil sonst kann uns ja niemand richtig folgen.
Genau, also wir brauchen die Präsentationsslides.
Es ist schwer, euch sonst Moodle zu zeigen. Ist es zwei?
Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Steht eigentlich an dem Kabel dran, ob wir zwei oder einfach.
Versuchen.
Geht das auf die Entfernung?
Ja.
Ja. Kann jemand die Umfrage anmelden?
Ja. Um die Zeit zu überbrücken, wollen wir jetzt einfach mal schon vorgreifen. Wir haben hier einen QR-Code mit einer kleinen Umfrage, um zu wissen, wer ihr überhaupt seid oder aus welchem Umfeld ihr kommt. Also ob hier viel Moodle-Kompetenz schon im Raum sitzt oder eher Lehrkräfte, wer kennt sich mit OER aus? Mal gucken, ob das so geht vom Bildschirm.
Geht?
Ja, oder kann man an die Tafel schreiben?
Und ja, das... Genau. Ja. Warte mal.
Mal sehen, wie viele Reihen damit gehen.
Also hier hinten geht es nicht mehr.
Ich komme gleich
okay,
hoch.
Dann.
Zwei. Geht das?
Darf ich was?
Nee, gar nicht.
Das ist OER.
Open Educational Resources.
Komm sonst drüber.
OER heißt Open Educational Resources und heißt offene Bildungsmaterialien. Also welche, die genutzt werden können, ohne Lizenzen bezahlen zu müssen. Also kostenfrei. Heißt je nach Lizenzangabe, aber auch sie weiter verändern zu können und anpassen zu können.
Vielleicht können wir auch so ein bisschen mal einen Talk. Wer ist eigentlich, machen wir das manuell, das ist jetzt egal, ob nur mit oder ohne Umfrage. Wer ist von euch aus dem Lehrerbereich eigentlich? Und ist da lehrernah oder ausbildungsnah? Ob eine Schule, Hochschule, Eltern, gestresste Eltern, die mit der Schule auch zu tun haben? Wer ist irgendwie mehr an Lernmanagementsystemen dran? Wer kann damit was anfangen? Moodle und Elias oder wie OLT oder OpenOLED?
Okay, das sind gerade 5 Personen. Ich glaube, das sind
also
deutlich mehr
Pädagogen. Ja. Also Lehrer, doch Pädagogen. Korrekt. Moment, vielleicht kriege ich das hier doch noch hin. Vielleicht, dass wir so ein bisschen in den Dialog kommen, einfach erstmal, ohne dass wir das dann nochmal nachtragen.
Es ist ein Bild. Warte.
Das Ziel, was wir hier bauen, ist eigentlich eine Möglichkeit, die Technik in die Schule zu bringen, beziehungsweise was bedeutet das eigentlich mit dieser Technik, den Umgang mit der Technik, Datenschutz und dergleichen und wie funktioniert das Internet und welche Spuren hinterlasse ich im Netz? Hier und da, ich vermute mal, einige von euch, für die ist es langweilig, dieses Thema. Das ist nicht der Hauptfokus, sondern für die, die diesen Fokus nicht haben, die nicht dieses Wissen haben, aber die die Problematik sehen, sprich die jungen Menschen, die da draußen rumgeistern, viele an ihren Handgeräten, sage ich mal dazu, an ihrer dritten Hand rumfummeln, aber nicht so richtig wissen, was sie da tun. Dort ihnen mit Informationen auf den Weg zu geben, eine Basis zu geben, dass sie da eben halt wieder eine Ausrichtung haben, um zu verstehen, was sie da eigentlich tun. Das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck, warum ein Projekt da ist. Das heißt, Chaos macht Schule, sprich aus dem Chaos-Umfeld oder überhaupt aus dem Umfeld von den Leuten, die Ahnung von der Technik haben, mit in die Schule gehen und dort dann eben dieses Wissen mit an den Mann oder die Frau bringen. Und da sehen wir so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, die einen haben mehr Ahnung von der Technik, nicht so viel von der Pädagogik und umgekehrt. Und das soll jetzt hier ein Weg sein, wie wir dem so ein bisschen begegnen, beziehungsweise das Ganze mit voranbringen, sodass wir da eine starke Unterstützung denjenigen geben, die das brauchen. Das ist unser Ansinnen. Mal gucken, ob ich reden und tippen gleichzeitig kann. Für gewöhnlich als Mann ist das ja nicht so einfach. Ja, es hat geklappt. Jetzt spucke ich hier auch noch rum. So, wir kommen weiter. Wir kriegen jetzt hier sogar die Präsentation hin. Wenn der Schirm hier, dieser Rechner an den Beamer da kommt, wäre das extrem hilfreich. Und
vielleicht kurz, während du noch weiter ausprobierst. Wir können jetzt gerade sehen, was ihr eingegeben habt bei dem QR-Code. Und es ist sehr gestreut. Also in allen vier Feldern gibt es Personen, die sich schon sehr gut auskennen und welche, die sich noch gar nicht auskennen. Also daraus sieht man eigentlich auch schon, dass es in der Regel nicht so eine Dichotomie ist von Pädagogen und Technikern. So, sondern dass in der Regel es eher ein Mix ist und dass in allen Bereichen Personen in der Regel ein wenig wissen auf jeden Fall schon
Präsentationsmodell. Ich, das spielt dann auch keine Rolle mehr dahin. Aber ansonsten F11, ja.
F11? Ja, okay.
So.
Also, ich würde vorschlagen, wir haben eine gemütliche Runde, rückt einfach ein bisschen näher an dieses tolle Präsentationssystem. Es ist übrigens so ähnlich wie in der Schule manchmal. Also, damit oute ich mich jetzt als Lehrer. Wir müssen jetzt improvisieren so ein bisschen. Tut uns sehr leid, aber das ist live und ehrlich. Das ist nicht nur hier so. Das ist
okay. Typische Kommunikation.
Perfekt.
Ja? Also es ist schon da. Oder ist das Bild eigentlich?
Also das ist übrigens, nicht, dass er denkt, das ist ein Windows-System. Ja? Das ist das neueste Windows-Manager-System, was es so je gibt, ist noch so ein bisschen pre-Alpha.
Da ist er.
So ab und zu. Buggy, du, jetzt zeig hier nicht so viel Intimitäten. Ja? Wir sind übrigens live im Stream.
Naja, wenn schon, denn schon.
Ja.
Aber jeder kann ja erkennen,
das ist richtig,
auf welchem System wir unterwegs gerade sind.
Ja, aber es war bei dem anderen genau dasselbe Problem. Die Bühne auch.
Ja, ich denke, es liegt auch eher am Beamer.
Und das Bild noch rüberschieben, ja.
Sie wollten von uns wissen, wo wir verortet sind. Wer von euch ist als Lehrer verortet? Okay, also auch ein erhöhter Prozentsatz.
Ja, also.
Also, wir können ja vielleicht noch mal was zu Cyber4Edu sagen. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind so eine Gruppe aus verschiedenen Personen, sowohl aus Elternschaft, manche sind sogar in pädagogischen Kontexten, andere nicht. Wir sind. Aber weil wir uns ja beim 36C3 gegründet haben, schon sehr technikaffin in der Regel, von denen, die dabei sind. Und was sich aber über die Zeit so ein bisschen verwandelt hat, ist auf jeden Fall, dass die Eltern eine größere Gruppe geworden sind und die in der IT beruflich arbeiten. Und wir wiederum sind jetzt gerade aber aus der AG Didaktik. Dementsprechend haben wir natürlich eher den didaktischen Fokus. Wir haben aber noch andere AGs, wie zum Beispiel die Barrierefreiheits-AG oder die Datenschutz-AG. Und in der Regel sind wir in mehreren AGs. Ja. Und jetzt haben wir überbrückt genug, glaube ich.
Genau, also wird bei dem Thema, ich hatte ja aufgehört mit den ganzen Themen, um die wir uns kümmern. Jetzt sieht man sie auch. Ich denke, jetzt werde ich es nicht noch zum dritten Mal wiederholen. Deswegen, ein großes Thema ist eben der Datenschutz. Und da wird es auch inhaltlich drum gehen. Und genau, wir, also worum geht es heute? Wir würden gerne unsere Themen zeigen am Beispiel von Spuren im Netz. Das ist ein Vortrag, erzähle ich gleich nochmal was zu. Wie wir dieses Thema in Moodle, in einem Open Source Lernmanagement System präsentieren und erstellen. Das Thema ist in diesem Fall, speziellen Fall jetzt der Datenschutz und damit wollen wir eben Alternativen aufzeigen zu proprietären Ansätzen, zu proprietärer Software und eine Sache, die uns auch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir gemeinschaftlich Dinge weiterentwickeln wollen. Das Thema Open Education Resource spielt hier mit rein und das ist letztendlich der auch ein zentraler Punkt, weil die Lehrer für sich heute auch noch oft Einzelkämpfer sind und wir möchten eben auch dazu animieren, gemeinschaftlich Dinge zu entwickeln. Da Das heutige Ziel ist, wir würden diesen Kurs Spuren im Netz, vielleicht nochmal ganz kurz der Hintergrund, was ist Spuren im Netz? Das ist ein Vortragsformat von Chaos macht Schule. Miku wird gleich noch was dazu sagen, wie der entstanden ist. Da geht es ganz stark um das Thema Datenschutz. Dann eben nochmal zeigen, wie wir es jetzt in Moodle gestalten wollen. Und wir haben jetzt quasi auch schon angefangen und eben euch auch motivieren, daran mitzuarbeiten und OER für euch zu entdecken und Materialien zu entwickeln, die nach dem OER-Ansatz angeboten werden. Genau. Das Thema Datenschutz soll auf diese Art und Weise auch langfristig in der Schule etabliert werden. Dieses Material, was wir dann erarbeitet haben, könnt ihr dann nutzen und es vielleicht in euer Moodle-System übertragen und dann entsprechend Unterricht zu diesem Thema Datenschutz gestalten. Jetzt die Frage, wie ist denn dieser Spuren im Netz-Vortrag überhaupt entstanden und was ist das? Da kann Miku noch mal ein bisschen was zu sagen.
Also wie der entstanden ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich erst als Vater auf der Suche nach Unterstützung für die Schule meiner Kinder dazu gekommen bin. Da gab es diesen Vortrag schon. Ich bin in Berlin gelandet und da gab es eigentlich ein großes Pad, wo auch schon ein paar didaktische Hinweise drin standen zu diesem Kurs. Und dann sind einzelne Freiwillige in die Schulen gegangen, die gefragt haben, kriegen wir Unterstützung? Und die Anfragen der Schulen, von Lehrern, von Eltern, die häufen sich bei uns. Und wir sind als Freiwillige nicht in der Lage, diesen Ansturm überhaupt komplett zu erfüllen. Und deshalb war immer die Frage, wie können wir das ein bisschen weiter streuen? Und da bietet sich natürlich an, das über die Lehrer zu verteilen, die sowas weitergeben können. Da fehlt aber häufig der technische Hintergrund. Und das wollten wir dann so zusammenbringen. Und wir haben dann eben das schöne Beispiel. Steff hat die Folien genommen, die wir hatten, und hat daraus schon in der Schule ein eigenes Projekt gemacht. Und das wollen wir jetzt mit Moodle auf die nächste Ebene heben.
Ganz genau. Also ich hatte diesen Vortrag, gibt es auch als Video, im Videomaterial. Der Vortrag wurde auf einem der letzten Kongresse mal gezeigt von Leuten. Und da hatte ich das dann gesehen und dachte mir, hey, das muss ich auch mit meinen Schülern machen und habe den dann weiterentwickelt und auch ergänzt. Also es war eher ein Vortragsformat und habe dann schon mal interaktive Aufgaben mit in den Vortrag. Also ich habe es dann Workshop schon genannt. Genau. Und habe daraus eine Präsentation mit Interaktion gebaut. Jetzt gehen wir dann weiter. Die nächste Slide überspringen wir an der Stelle und kommen dahin, dass wir von diesem, ich sag mal, Vortragsformat, was initial bei Chaos macht Schule entwickelt wurde, ein Lehrer hat es jetzt genommen, hat daraus mehr Workshop-Format entwickelt und jetzt ist das Ziel, das in Moodle, in ein Lernmanagement-System zu bringen, wo wir diesen Kurs weitergeben können, sodass auch andere Leute das Thema Datenschutz in den Unterricht bringen können.
Ich
Dachte, ein Mikrofon.
Das ist die Vorschau.
Frag einfach so und wir wiederholen.
Okay. Dann wieder
FF. Für welche Klassenstufen ist dieser Kurs geeignet?
Da werden wir auf jeden Fall noch.
Die Infos kommen gleich.
Da werden wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Das wird vielleicht gleich nochmal klarer. Ansonsten beantworten wir das am Ende nochmal. Also gute Frage. Haben wir uns auch beim Erstellen natürlich die Frage gestellt. Ja.
Die Frage darf nicht wiederholen.
Ja, also die Frage war, für welche Klassenstufe, aber es kommt wirklich gleich im Vortrag.
Das hören auch die Leute zu.
Das ist schon mal gut. Ne? Aber bei so viel Action hier, was alles nicht diese, klappt, ja, ist das genau, vielleicht ich mein, auch...
Wir haben ja auch eine andere klasse, Ebene. Also es ist auch ein bisschen Comedy hier.
Also... wer noch nie einen Moodle-Kurs gesehen hat, so sieht er aus, zumindest der Kurs in dem Moodle-System, in dem Lernmanagement-System. Und das ist jetzt die Sicht eines Teilnehmers. Und da ich hier nichts sehe, aufgrund dieser tollen Technik, sehe ich hier nur die Vorschau von unserer Präsentation, aber nicht das da. Deswegen, sorry, wenn ich mich ab und zu verbiege. Die Frage war eben berechtigt, wofür ist dieser Kurs gedacht? Da hatten wir uns auch ein Ich kann, nee, Moment, ich passe das an, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht.
Willst du erzählen, wie ich versuche, den zu finden?
Nee, wir machen jetzt geteilten Bildschirm und fertig. Es ist schon interessant, welche Fallen man bei so einem Vortrag laufen kann. Ah, hier drüben. Tut mir leid. Schlecht vorbereitet. So. So, jetzt sehen wir hoffentlich beide das Gleiche. Ja, die Frage zielt ab, wofür ist dieser Kurs überhaupt gedacht oder geeignet? Und das haben wir im Vorspann nochmal zusammengefasst. Dieser Kurs hier ist zum Beispiel in der Form als angeleitetes Lernen gedacht. Der ist noch nicht so aufbereitet, dass es für ein Selbstlernen geeignet ist. Da müssen noch viele zusätzliche Elemente und Zusatzinformationen, Rückfragen, Frage-Antwort-Systeme noch mit rein. Zielgruppe hier für diesen ganzen Kurs wurde jetzt schon mehrfach gesagt, entweder für technisch Orientierte, die in die Schulen gehen, oder für pädagogisch Orientierte, die ein bisschen technischen Hintergrund brauchen. Eine Leitung oder eine Anleitung will ich nicht sagen, aber so ein Guide, so ein beplanktes System zu finden, um dann zielgerichtet eben halt dem Kurs zu entsprechen. Jetzt sieht man irgendwie auch noch den Aufbau des Kurses, die Struktur, für welche Lehr-Lernform das Ganze geeignet ist, bis hin, dass wir hier uns auch sogar überlegt hatten, wer kann schon mit Akronymen hier groß was anfangen, die da verwendet worden sind, dass die zumindest hier einmal erklärt worden sind. Also das hier als Vorspann auf die Frage hin, für wen ist das geeignet? Wir haben, Miko hat also die meisten Erfahrungen damit gemacht, von vierte Klasse war das, glaube ich, bis hin, dass Kolleginnen anfragen, kannst du das uns nicht auch mal zeigen? Also es gibt weder unten noch oben, klar, unten gibt es auch schon so eine Grenze. Noch eine Sache als eine Voraussetzung will ich nicht sagen, aber was ganz hilfreich ist, wenn die jungen Menschen oder die Lernenden mit dem Internet umgehen können und auch irgendwie ihre dritte Hand immer so bei sich haben. So. Also ohne dem würde es dann inhaltlich gar keinen Sinn machen. Ja, das ist die Grundstruktur im Vorspann. Und so sieht jetzt der Kurs aus. Wir haben hier dieses Kachelformat gewählt und thematisch diese Abschnitte dann entsprechend aufgebaut. Und naja, wir wollten so ein bisschen vom Intro halt mal einsteigen. Wie ist das jetzt mit dem Netz? Und ja, und dann geht es hier eigentlich jetzt schon inhaltlich komplett los.
Genau. Und wenn ich in die Klasse reinkomme, dann muss ich immer erstmal rausfinden, was wissen die Kinder. Und die jüngste Klasse, wo ich bisher war, war eine fünfte. Die älteste Klasse war eine achte. Aber der Unterschied zwischen den fünften und achten ist nicht so groß wie der zwischen einer fünften und einer anderen fünften, je nachdem, mit welchem Background die Klasse da vor ihm ist. Von daher ist es mit dem Alter gar nicht so scharf zu sehen, sondern man muss wirklich gucken, wen hat man da vor sich. Und deshalb frage ich immer erstmal ab, wie nutzt ihr überhaupt das Internet? Welche Geräte nutzt ihr, um ins Internet zu gehen? Und das Smartphone ist immer das Erste, was genannt wird, ein Rechner immer noch was anderes. Aber ja, manchmal kommt dann auch noch Spielkonsole oder Fernseher. Die Smartwatch wird meistens schon nicht mehr genannt. Und jedes dieser Geräte schickt halt irgendwie Daten irgendwie über das Netz und dann wissen alle, ja, das kommt beim anderen an und das ist so schnell, geht ja bestimmt direkt. So schnell geht es aber, weil es ja mit Lichtgeschwindigkeit drüber geht. Und trotzdem ist es auf ganz vielen Geräten unterwegs und nicht von einem Handy zum Sitznachbarn. Und das führen wir dann halt erstmal so ein, indem wir sagen, alle Inhalte, die wir so haben, werden erstmal binär umgesetzt und dann in kleine Pakete verpackt. Die werden dann über unsere Netzwerke geschickt, kommen dabei an verschiedenen Stellen vorbei. Und wenn wir Pakete haben, die größer sind als in ein Paket passen, also wir brauchen mehrere, dann nehmen die auch nicht zwingend immer denselben Weg. Am Ende kommen sie alle aber beim Empfänger an. Da werden die Pakete wieder sortiert und entpackt und er kriegt den Inhalt vorgelegt. Und dann ist immer die spannende Frage, seht ihr denn irgendwelche Gefahren dabei, wenn ihr irgendwelche Nachrichten an jemand anders schickt? Und dann kommen wir ganz schnell darauf, dass es einzelne Stellen im Netzwerk gibt, die so exponiert sind, da kommen alle Pakete vorbei. Und ja, wie das so ist, wenn man irgendwas langschickt, was wie eine Postkarte offen da liegt, kann jeder reingucken und mitlesen. Und das gefällt den meisten Schülern schon nicht so richtig, dass alle lesen können, was man mit dem direkten Sitznachbarn teilen will. Und dann führen wir halt dazu über, man kann ja Sachen verschlüsseln. Der Begriff verschlüsseln ist in der fünften Klasse meistens noch nicht bekannt. Deshalb kommen wir gleich zu dem nächsten Schritt. Aber wir sagen, wir können die Inhalte verschlüsseln, wir können aber nicht die Metadaten verstecken. Irgendwo muss dran kleben, wo das Paket hin soll. Dieses Paket ist der sogenannte Adressaufkleber und den kann man sehen, damit kann man vielleicht was anfangen. Und weil diese Einführung für die Schüler meistens zu technisch ist, kommen wir mit der bekannten Analogie. Eine Postkarte enthält die kompletten Inhalte und die Adresse, wo sie hingehen soll, alle frei sichtbar. Und die wird irgendwo in den Briefkasten geschmissen, dann wird der Briefkasten geleert, jeder kann da drauf gucken, die wird vom Briefträger ausgetragen, jeder kann da drauf gucken und alles lesen. Der weiß, wo man im Urlaub war oder vielleicht noch andere wichtige Dinge. Die Lösung dafür war dann einfach, wir nehmen Briefumschläge und packen die Karte da rein und dann kann keiner mehr den Inhalt lesen. Also den haben wir sozusagen verschlüsselt. Und dann kommt die Frage, was kann man denn trotzdem noch sehen? Und da haben wir halt einen Umschlag und als erstes die Adresse und den Namen, ist ganz klar. Aber wir überlegen dann immer, kann man denn noch mehr erkennen? Und in diesen klassischen Briefen haben wir oben halt eine Briefmarke und einen Stempel drauf. Und die Schüler aus der ersten Reihe sehen dann ganz schnell, auf dem Stempel steht ja ein Ort. Und dann sieht man, auf dem Stempel steht auch eine Uhrzeit. Das heißt, wir wissen, wo ist dieser Brief dann eingesteckt worden und wann wurde der verschickt. Und darüber entsteht erstmal ein Bewusstsein, dass man trennen muss, was ist der Inhalt eines Dokuments und was sind die Metadaten, die irgendwo über die Kommunikation erfasst werden. Und manchmal hängen Metadaten eben nicht nur zur Kommunikation dran, sondern auch an einzelnen Objekten selber. Und dazu wird jetzt Steffen ein bisschen was erzählen.
Genau. Wir gucken uns nämlich jetzt, also wenn man den Part mit den Metadaten mal so grundsätzlich erklärt hat, kann man sich jetzt verschiedene Dinge angucken. Wir starten dann mit der nächsten Kachel und da gucken wir uns die Metadaten, die bei digitalen Fotos so entstehen oder an digitalen Fotos dranhängen. Vom Grund her würden wir halt immer erstmal eine aktivierende Interaktion mit den Zuhörern oder mit den SchülerInnen begrüßen und das machen wir dann hier und machen eigentlich erstmal eine ganz klassische Bildbeschreibung und fragen die SchülerInnen, was seht ihr denn auf dem Bild? Also erstmal beschreiben, okay, was ist da abgebildet und dann kriegt man eigentlich schon eine ganz gute Diskussion hin. Ja, da ist irgendwie ein Regal, das ist leer, vielleicht wird es gerade aufgebaut oder abgebaut. Da im Vordergrund sind auch noch kleine Dinge, die da stehen, die vielleicht rausgeräumt wurden. Und ja, das sind erstmal das, was man sieht. Und dann, man könnte jetzt auch noch die Frage stellen, wo steht das Regal denn vielleicht in einem Haus? Und man hat da auch eine Schräge und könnte dann vielleicht noch ein bisschen nachfragen, um vielleicht schon den Ort sozusagen zu thematisieren. Also das sieht man schon mal auf dem Bild. Und soweit ich weiß, ist das ein Bild aus einer eBay-Versteigerung. Also das ist ein Bild, was es halt irgendwo im Netz gibt. Genau. Und wie gesagt, wenn man das dann so abgeschlossen hat, dann fragt man an der Stelle, gibt es denn noch weitere Informationen, die in so einem digitalen Bild drinstecken? Ja, ihr wisst, was Metadaten sind. Gibt es da vielleicht noch Daten, die man in so einem Bild gespeichert hat? Wenn man jetzt ältere Schüler hat, die werden dann schon verschiedene Sachen sagen. Bei Jüngeren muss man vielleicht noch ein bisschen mehr das Ganze rauskitzeln. Da könnte man dann sagen, okay, die Datei, das Bild hat einen Zeitstempel. Und dann würde man in dieser Interaktion einfach mal zeigen, welche Metadaten in so einem Bild denn drinstecken können. Und hier finden wir dann Informationen, mit welchem Gerät wurde das Foto aufgenommen. Hier haben wir ein Apple iPhone 5, ist schon ein bisschen älter. Wir sehen was über die Linse, wir sehen verschiedene, das Datum haben wir hier. Und ganz spannend ist natürlich der Standort. GPS-Koordinaten stehen da drin. Und auf diese kann man dann, auf, oder aus diesem, das ist dann so ein Datum, was man dann ganz gut weiterverwenden kann. Und mit diesen Geodaten kann man sich ja mal einen Kartendienst bemühen und diese Geodaten dort eintragen. Und dann findet man raus, aha, okay, dieses Regal steht offensichtlich in einer Wohnsiedlung, in einem Haus. Man weiß jetzt, dass es unterm Dach steht. Und ja, man weiß, wo derjenige wohnt, der das auf der Plattform angeboten hat. Also da könnte man jetzt schon mal ein bisschen reflektieren, wie findet ihr das, wenn jemand weiß, ne, wo ihr sozusagen wohnt. Also da kriegt man langsam auch schon den Connect zu dem, dass es vielleicht kritisch sein könnte. Man muss dann auch immer noch zeigen, wie man denn sozusagen die Metadaten auslesen kann. Hier sitzen sehr viele versierte Technikerfahrene. Es gibt so Tools, EXIF-Viewer, die gibt es für jedes Betriebssystem, die kann man auch im Browser installieren, als Plugin nutzen, und das wäre dann vielleicht auch ein Step, den die SchülerInnen machen müssten, oder sie müssten einen Firefox beispielsweise haben mit dem Plugin. Also in meinem Fall, ich habe erwachsene Schüler, die machen das dann halt alles selber, da müsste man halt überlegen, wie kriegen die SchülerInnen jetzt sozusagen ein Tool, was sie nutzen können. Genau, wenn man das erklärt hat, dann sollen Sie selber das Ganze ausprobieren. Und da haben wir dann ein zweites Bild, das Bett unter dem Dach. Und naja, das ist ja schon durchaus vielleicht ein intimes Foto. Und wenn das irgendwo im Netz sichtbar ist, dann kann man da vielleicht über die Person, die das gepostet hat, schon einiges rausfinden. Und das sollen Sie dann selber tun. Dann könnte man die Aufgabe stellen, findet doch mal raus, wo dieses Zimmer sich befindet. Und da, Chrissy supportet an der Stelle.
Können wir das mal machen?
Ja, gerne.
Was sind aber beim nächsten Fehler reinlaufen? Nein.
Das ist eben dieses besagte Tool oder ein Tool, was man hier nutzen kann. Chrissy, wolltest du das erklären?
Ja. Okay. Nee, erzähl bitte ruhig mal.
Achso, okay. Genau, hier hat man jetzt eben die ganzen Informationen, man hat das Bild da reingeladen oder man lässt es analysieren, und dann hat man eben auch den Link zu Kartendiensten. Also wir haben hier Google Maps und so weiter. Und ja, Datenschutz ist unser Thema. Schön, super, richtig gut.
Wir machen das nicht.
Nein, aber das sind ja auch die Themen, ne? Da sieht man dann, ja, okay. Genau, und dann sehen Sie halt, aha, okay, wenn man es nicht ganz genau erkennen kann, das ist irgendwo in Berlin. Ich bin kein Berliner, aber Miku und Chrissy, die kommen aus Berlin, die kennen bestimmt auch das Viertel. Also man kann ganz genau sagen, in dem Haus steht dieses Bett.
Und wenn man die Form von dem Fenster sieht unterm Dach, dann würde man, wenn man die Adresse kennt, auch genau das Haus finden.
Ja, genau. Ja, so könnte dann eben das Inhaltliche aufbereitet werden und mit den Schülern ja bearbeitet werden. Und wichtig ist natürlich, dass man das so ein bisschen anpasst auf die Zielgruppe. Das wollte ich nochmal unterstreichen. Bei OER-Material, das kann, wenn man das für eine Allgemeinheit sozusagen entwickelt, muss man halt diese Varianzen mitdenken. Und Chrissy, du würdest jetzt noch was zu den didaktischen... Ja,
vielleicht noch hier, um das abzuschließen. Also das war jetzt gerade mal wirklich der Inhalt des Kurses, noch nicht die Gestaltung des Kurses. Die Reflexion zu diesem Bild, zu diesem ganzen Thema Metadaten, hopp oder top, ist es nur gut oder schlecht, würde jetzt didaktisch diesen ganzen Part abschließen eigentlich. Zuerst wurde aufgezeigt, dass es dies gibt. Dann zweitens, wo es diese überall gibt und wie ich sie sichtbar mache. Und jetzt drittens die Hinterfragung, ist es jetzt schlimm oder nicht so schlimm? Will ich das? Darf ich das? Kann ich das? Sollte ich das? Das wäre jetzt noch eben, um dann den jungen Menschen oder denen, die es wissen wollen, mit auf den Weg zu geben, darüber sich Gedanken zu machen eben halt. Und hier dann eben abschließend die Anregung. Denn wer irgendwie der der Handlungsrahmen dann auch geschlossen. Das war jetzt hier so ein bisschen der Ausflug in den Bereich Inhalt von diesem Kurs. Und ich möchte diese Ebene mal verlassen. Wow, jetzt habe ich den Effekt hier auch, aber gut. Und zwar, das ist die Sicht des Teilnehmers. Ich würde die Sicht gerne mal ändern wollen zum technischen Part. Das war das, wir hatten überwiegend Pädagogen hier drin, ne? Oder überwiegend Techniker.
Aber ganz kurz, wer kennt alles Moodle? Fast alle.
Okay, alles ja. Wunderbar. Also, dann will ich nicht so sehr auf die Moodle-Steuerung eingehen, sondern vielleicht ein Part, den wir hier mit berücksichtigt haben. Nehmen wir mal diese Kachel. Und jetzt, ich habe jetzt die Sicht gewechselt hin zur Trainersicht. Und jetzt taucht unter anderem hier oben ein bisher nicht sichtbarer Bereich auf. Und hier haben wir für jeden Abschnitt jetzt, so soll es jedenfalls werden, für jeden Abschnitt vorgesehen, worum geht es in diesem Abschnitt, nochmal erklärt, strukturiert, was da passiert, welche Kompetenzen entwickelt werden sollen, also für die Zielformulierung, was nachher die Lernenden kennen können sollen. Und dann eben halt so ein bisschen die methodisch-didaktischen Hinweise, um den Handlungsrahmen hier nochmal abzubilden, vom Einstieg, von der Erarbeitungsphase zur Übung hin zur Reflexion mit dem methodisch begleiteten Prinzip, was wir uns darunter vorgestellt haben oder was wir da vorschlagen. Hier das Lehrer-Schüler-Gespräch und hier sieht man schon, das ist fast nur Lehrer-Schüler-Gespräch, wenig Interaktion bei den Lernenden. Da kommt es auch drauf an, wie viel aus diesem Kurs man jetzt inhaltlich in einer kurzen Zeiteinheit oder in einer längeren Zeiteinheit reinbringen möchte. Entsprechend können dann unterschiedliche Sozialformen dann hier auch angewandt werden. Und das ist im Vorspann vor jedem Abschnitt zu sehen. Also das ist jetzt so ein bisschen die Steuerung des Kurses. Und und so gibt es noch einige mehr Elemente, die eben von der Technik, von der Moodle-Technik her dann noch mit einzubauen sind oder jetzt schon eingebaut sind. Hinweis vielleicht, könnt ihr was mit Content-Management-Systemen anfangen? Ich würde mal sagen, ja, gut, alle nicken brav, sehr schön. Warum nimmt man hier eigentlich so ein kompliziertes Lernmanagement-System und kein Content-Management-System? Also das ist jetzt so ein bisschen die Technik-Gegenüberstellung. Der Hauptvorteil bei diesen Lernmanagement-Systemen ist einfach, dass die Lernenden jederzeit ihre Bewertung sehen können. Also wo stehe ich im Lernprozess A, welchen Progress habe ich vollzogen? Das ist hier in diesem Lernfortschrittsbalken einmal zu sehen oder hier oben in dem Fortschrittsbereich. Und das Zweite ist eben halt, welche Bewertungen habe ich denn bisher erfahren? Wo stehe ich denn leistungsmäßig? Wir sind immer noch in der Scheinwelt, richtig, Zeugnisse gibt es ja immer noch. Und da stehen Nummern drauf und alle geiern nach diesen Nummern und wollen immer wissen, wo sie stehen. Habe ich mein privates Büchlein und schreibe da immer rein, du hast heute gut mitgearbeitet und noch nicht so sehr. Dann kriegt ihr davon nichts mit. Ne? Aber es wäre trotzdem wichtig zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich für jeden Einzelnen? Und das ist einer der Hauptmerkmale von diesem Lernmanagementsystem. Hier kann jeder dann sofort nachschauen, wo stehe ich, wenn ich natürlich immer rechtzeitig auch die Bewertung dann dort eintrage. Ja, das war der Ausflug jetzt in dieses Moodle-System, so wie es bisher ist. Einmal von der inhaltlichen Seite, so ein bisschen von der Steuerungsseite. Und ich glaube, jetzt machen wir in der Präsentation einen weiter. Und dann muss ich, glaube ich, auch wieder den Content hier, meine Herkunft verraten. Was mir echt peinlich ist, aber ich habe es provoziert. Zack. So. Was seht ihr jetzt? Ja, okay, gut. Was ist das Falsche? Das ist das Bessere. Und wieder F11, ne? Jo, und wir können weitermachen.
So, wir sind hier, glaube ich, beim heutigen Ziel. Wir haben jetzt schon gezeigt, wie wir den Moodle-Kurs uns vorstellen, wie wir den gestalten. Aber jetzt kommt der aktivierende Teil. Wir wollen natürlich motivieren zur gemeinsamen Arbeit an sowas. Der ursprüngliche Kurs enthält ganz viel Facebook, Meta, WhatsApp und ähnliche Sachen, ist aber nicht auf dem aktuellen Stand von dem, was die Kinder und Schüler heute benutzen. Das heißt, es wäre schön, wenn wir da auch Input kriegen zu Sachen, zu Systemen, die heute weit verbreitet sind, die wir selber vielleicht noch nicht gesehen haben. Und im letzten Jahr jetzt ganz großes Thema KI in der Schule, alle ganz aufgeregt. Die einen sagen, damit kann man jetzt alles machen. Die anderen haben riesen Angst davor, dass ihre Arbeit jetzt vollkommen unnötig ist. Es wird viel zu wenig darüber geredet, was für Implikationen hat es beim Datenschutz. Und auch wenn da Leute sich beteiligen würden und vielleicht eine eigene Kachel mal gestalten wollen für diesen Kurs, wäre das ein schönes Ziel.
Ja. Ja. Wie stellt ihr euch so eine Zusammenarbeit vor?
Da kommen wir noch drauf. Okay.
Ja, vielleicht war das jetzt erst der Anfang. Irgendwie genau die Frage war völlig berechtigt, wie soll das aussehen? Die Motivation eben halt da mitzumachen, sich daran zu beteiligen und vielleicht auch auf die Idee zu kommen, das weiter zu verbreiten und jetzt nicht nur in diesem Bereich Spuren im Netz. Vielleicht direkter Einstieg auf die Frage, wie man sich das vorstellt. Ich springe da hin. Wir haben fast jede Woche immer ein Treffen, ein Meeting innerhalb von Cyber4Edu, immer in unterschiedlichen Kontexten. Und so ist mittwochs eine Didaktikrunde immer zusammen über eine Videokonferenz, sodass man dazukommen kann. Und dort können wir dann inhaltlich an dem ganzen Kurs bauen. So, weil der Kurs noch nicht komplett fertig ist und noch nicht so eine ganz solide Basis hat, würden wir das ganz gerne erst noch ein bisschen zusammenhalten und erst, wenn wir eine runde Sache, ein rundes Konzept haben, wo wir sagen, das haben wir auch mal im Unterricht nochmal und nochmal und nochmal durchprobiert, dass wir dann das erst rausgeben und dann irgendwie allgemein zur Verfügung stellen. Im Moment ist die Idee, dass wir das noch, ich will nicht sagen im Closed-Shop, aber im Kontext Cyber4Edu verarbeiten, dort auch erstmal noch hosten und dort auch erstmal noch halten. Und wenn wir sagen, okay, das System ist jetzt fertig oder das können wir jetzt preisgeben und mal der Welt zur Verfügung stellen und schauen und mal hören, was sie dazu sagt, dass wir das dann eben halt in einem anderen System, wo diese ganzen OER-Werke zur Verfügung stehen, dann dort einspielen. Das ist so ein bisschen der Plan.
Ich würde da jetzt gerade noch ein paar Punkte ergänzen wollen. Also grundsätzlich, wenn ihr zu uns kommt, wäre es immer ganz schön, einmal an einem Dienstag da zu sein, weil ihr dann so ein bisschen Infos zu uns bekommt, wie wir arbeiten und so weiter, damit es einfacher ist, in die jeweiligen Arbeitsgruppen zu starten und dann nicht so völlig ohne Hintergrund da reinzukommen und dann ist eine Sitzung irgendwie mit einem bestimmten Thema gesetzt und dann findet ihr euch vielleicht nicht so einfach zurecht. Deswegen haben wir bewusst für Neue und Neuinteressierte immer diesen einen Dienstag. Den findet ihr auch immer bei uns auf der Webseite. Wir haben da den Nextcloud-Kalender drin, den ihr auch abonnieren könnt und dann könnt ihr das einsehen. Und was uns aber wichtig ist, weil es eben ein OER ist, ist uns wichtig, dass wir die verschiedenen Perspektiven mit berücksichtigen. Es soll ein OER sein, wo das Wissen von IT-Personen mit Pädagogikwissen zusammenkommt und es so aufbereitet ist, dass auch Personen, die eben keine direkte Interaktion mit uns jetzt haben, weil es eben als OER ist, so auch aufbereitet sind, all diese Infos, die wir teilweise nämlich auch in der Ausarbeitung erst erarbeiten. Also ein Hin und Her mit, ist das überhaupt eine Form, die als ein Schüler-Lehrer-Gespräch funktioniert oder ist es vielleicht eher etwas, was in Eigenarbeit funktioniert oder. Diese Sachen sollen im Idealfall mit
eingebracht werden, also als methodisch-didaktische Hinweise. Und da ist es total sinnvoll, sich auszutauschen und es eben nicht alleine zu machen, sondern die Erfahrungen von Lehrkräften, von Pädagogen oder von Eltern, die auch mal in die Schule gehen und so Einheiten machen, mit zu berücksichtigen. Das ist so das lange Ding, das Krisenziel, was wir hinbekommen wollen. Und aber, ich gucke mal kurz auf die Zeit, als Hinweis auf jeden Fall schon, wir haben ja einen Stand hier, den findet ihr, wenn ihr hier rausgeht, einmal die Treppe runter und dann direkt auf uns zu. Da könnt ihr auch einfach noch mit uns in den Austausch gehen, aber heute wollen wir auch in den Austausch gehen, denn wir haben noch ein bisschen Zeit und die würden wir ganz gerne nutzen. Wir haben ein Mikrofon, was gerade ein Mikro hat, und wir haben eine Person, die für uns noch rumgeht. Da würden wir euch bitten, auch kurz warten, dass nämlich sowohl die Person im Stream als auch die in der Aufzeichnung das gucken, das hören können. Und ja, wir versuchen erstmal einfach die Frage zu nehmen und dann zu antworten. Und falls es zu knapp wird, sammeln wir erstmal Fragen. Aber erstmal einfach drauf los. Vielleicht habt ihr auch Diskussionsbedarf und nicht nur Fragen.
Also, ich bin ziemlich unbeleckt. Ich wollte wissen, welcher Hersteller die Lernmanagement-Software vertreibt. Und dann hätte ich noch eine Frage.
Also Hersteller, das ist auch ein Open-Source-System. Das Moodle-System ist weltweit verteilt. Sehr, sehr viele Bildungseinrichtungen und nicht nur in der Grundbildung, sondern auch in der erweiterten und in der Hochschulbildung verwenden dieses System. Und es ist ein Open-Source-System. Es gibt da keinen direkten Hersteller. Es gibt zwar einen sogenannten Maintainer, der sich dafür verantwortlich zeichnet, mit einer Entwicklergruppe drumherum, aber es ist ein Open-Source-System.
Das heißt, vermutlich gesponsert von Google und damit fördert man Google und also so weiter, oder?
Also es wird getragen durch die Community selber. Aber, also es wird getragen durch die Community selber, es wird sowohl ehrenamtlich als auch dadurch finanziert, dass Personen, die in anderen Unternehmen arbeiten, teilweise freigestellt werden, um die Weiterentwicklung zu ermöglichen. Aber was dann natürlich noch hinzukommt, das ist jetzt ja erstmal nur die Entwicklung der Software. Es gibt auch Anbieter, die diese Software as a Service zur Verfügung stellen. Das ist für manche Schulen dann manchmal sogar die Variante, die sinnvoll ist, wenn sie nicht eigene Server aufsetzen können oder selber pflegen können.
Der zweite Teil der Frage war ja, wer ist der Anbieter, ne? Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jeder kann das hosten. Und es gibt Hoster, die sehr große Hoster, die sehr verantwortungsvoll damit umgehen. So ist zum Beispiel im Land Berlin die InfraRAN, das ist eine Ausgründung aus diesem Cyber4Edu. Diejenigen, die für, ich glaube, 120.000 Accounts oder noch mehr. Das ist aber das Schule, das ist auf den Anlagen von denen. Also, die betreiben sehr verantwortungsvoll die Plattform, wo diese Technik dreht. Und das ist ja auch nochmal ein völlig extra Thema, was Datenschutz dann angeht, gerade in dem sensiblen Bereich bei den jungen Menschen und in der Bildung. Also es ist nicht so, dass das wie bei anderen proprietären Systemen, die zentral gesteuert werden weltweit, dass dort nur eine Fokussierung drin ist. Das ist ein Open-Source-System und so wird damit auch umgegangen.
Ich möchte nochmal widersprechen. GitHub ist von Microsoft übernommen worden und Google ist der größte Profiteur von Open-Source-Software. Insofern frage ich mich schon, ob Sie nicht bildungsmäßig die beiden Unternehmen fördern, statt unterlaufen.
Vielleicht, dann stelle ich eine Gegenfrage, vielleicht ist es ein bisschen ketzerisch, es geht zu. Wie viele von Ihnen fahren ein Linux-Telefon? Und bitte, Android ist jetzt nicht damit gemeint. Also das wäre dann die Gegenfrage. Und ja, einer hat es, glaube ich, nicht angehoben.
Ja. Ich glaube, da war eine Gegenrede und dann vielleicht zur nächsten Frage übergehen.
Das passt doch dazu.
Ja. Genau.
Hallo, ich hätte auch zwei Fragen. Einmal, also Moodle ist wie jede Open-Source-Software extrem frei. Also alle Universitäten entwickeln damit, ne? Also ganz viele die einfach wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren entwickeln an Moodle mit, gucken sich das an und setzen es auch ein. Ne? Also bei uns, wir haben auch ein riesengroßes Moodle-Team an der Hochschule, die da auch, wenn die einen Fehler haben, kommen die zu den Moodle-Leuten deutschlandweit, weltweit zusammen und entwickeln da alle gemeinsam ohne Google. Google ist für viele Open-Source-Software-Sponsor. Ich hätte noch zwei Fragen. Ihr habt es jetzt OER gemacht, also ich mache seit 20 Jahren halt auch Moodle-Kurse, mehr so im Hochschulbereich, Investitionen, Finanzierung, viel BWL-Kram und ein bisschen IT. Und wir haben dann festgestellt, wir kriegen die Sachen aber ganz schwer aus Moodle wieder zu OER raus. Also wir machen jetzt mittlerweile halt, weil ich vorhin gesehen habe, ihr habt hier Hedgehog, so Markdown und werfen das in Moodle rein. Und dann kann man in Hedgehog gemeinsam mehr arbeiten. Macht ihr auch sowas in der Art oder sagt ihr, wir entwickeln wirklich alles nur in Moodle und gucken dann, wie es geht? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, was vielleicht dann noch gleich geht, ob ihr euch vernetzt. Weil ich war letzte Woche in Hamburg auf dem OER-Camp. Die machen ganz Tags und Zeugs. Na, also da gibt es eigentlich ganz viele, die in die ähnliche Richtung gehen. Da wäre vielleicht auch noch Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ja.
Willst du was zu der ersten Frage sagen?
Oder? Ich sag was zur zweiten.
Ja, okay. Dann zu der ersten mit dem, wie wir mit Moodle und ob man die Inhalte, also wie kann man das Ganze weitergeben? Ja, sicherlich muss man dann gucken, wenn jetzt Schule A das Moodle benutzt in ihrer Konfiguration, wie kriegt man das dann, dieses Material in die nächste Schule oder in die andere Schule, die ein anderes Moodle hat? Das ist sicherlich eine Herausforderung. Da muss man sicherlich auch Anpassungen vornehmen. Aber man sollte sich bei so einer Sache an die Standards halten, damit man es transferieren kann. Genauso wie wenn wir didaktische Anweisungen oder wie ist dieser, für welche Zielgruppe ist dieses Modul oder dieser Kurs ausgelegt, muss man so ein bisschen die Varianz bei OER-Material mit berücksichtigen, damit man es anpassen kann für seine Zielgruppe. Dann dieser Gedanke mit Markdown, also einem offenen Standard, das wird bei uns an der Schule auch ganz stark diskutiert, dass man die Inhalte in einem offenen Format Markdown erstellt und dann irgendwie über Moodle verfügbar macht. Also da habe ich mit Kollegen und Kolleginnen auch drüber gesprochen und wir überlegen auch, wie wir das vielleicht umsetzen können. Nichtsdestotrotz ist Moodle vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Content anzu. Ne? Also das weißt du ja bestimmt auch. Wir finden die Gruppenfunktionalität mega stark, also dass man dann schnell mal... Genau. Und deswegen, Moodle ist schon unser zentrales Tool, aber der Content ist sicherlich eine Thematik, wo man mal drüber nachdenken kann. Ja.
Genau, und wir haben auf jeden Fall, also die Kompatibilität mit anderen Moodle-Systemen haben wir durchaus auch immer wieder mal erfahren. So 3 oder 4, welche Varianten und so weiter. Was wir auf jeden Fall hoffen ist, dass dadurch, dass es über OER-Plattformen angeboten wird, grundsätzlich eher sichtbar ist und im Idealfall dann eben auch in den verschiedenen Versionen, sofern wir sie selber noch weiter betreiben können, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das wird ja in den Informationen jeweils immer mit angegeben, also welche Version es ist. Und zum OER-Camp, wenn das dieses Jahr nicht so unfassbar früh, direkt vor dem CLT wäre, hätten wir da hinfahren können. Aber das haben wir einfach nicht geschafft, weil wir wollten hier den Vortrag zumindest hinbekommen und euch ein bisschen mehr schon zeigen als irgendwie nur eine Kachel oder die Idee. So, genau. Aber grundsätzlich, wir sind auch in einer Bubble unterwegs zu OER-Materialien, aber freuen uns natürlich auch immer, wenn andere Leute auch in diese Bubble reinkommen.
Gibt's noch weitere Fragen?
Anmerkungen? Diskussionen?
Hier vorne nochmal.
Ich bin immer noch geplättet von dem Vortrag letzte Woche. Big Tech muss weg. Ich hoffe, es kennt jemand.
Big Tech.
Big Tech muss weg. Und es gibt ein Buch mit dem Titel, ich mache Reklame dafür, weil die Aussagen unter anderem waren, dass die jungen Leute nur noch über Google und Facebook und dergleichen zu erreichen sind. Und Ich finde das schrecklich. Ja, aber deswegen habe ich gefragt, ob Sie wirklich in der Lage sind, Ihre Jugendlichen mit dieser Technik zu erreichen. Auf der einen Seite ist die EU bereit, viele Milliarden auszugeben, um eine Europa-IT zu schaffen. Und auf der anderen Seite sind wir in Deutschland nicht in der Lage, eine gemeinsame Schulsoftware zu betreiben. Ich verstehe es nicht.
Da kann ich mal antworten. Also auf den letzten Punkt mit der gemeinsamen Schulsoftware. Wir arbeiten dezentral und es kann auch ein Vorteil sein. Trotzdem haben wir große Player. Also wir haben Moodle als Lernmanagementsystem. Wir haben StudIP, was tendenziell eher an Hochschulen genutzt wird. Wir haben Elias, aber es sind eben, ich sag mal, eine Handvoll von bestimmten Lernmanagementsystemen, die aber auch eine Community haben, die gepflegt werden. Es ist also nicht ein total riesengroßer Strauß und trotzdem gibt es gewisse Standards, die überall drin zu finden sind. Der andere Punkt, wie erreichen wir Kinder und Jugendliche? Zum einen ist das jetzt natürlich eine Variante, die im Schulunterricht gedacht ist, weil dort auch diese Lernmanagementsysteme genutzt werden. Aber, wie wir ja vorhin auch gesagt haben, in dem Kurs zu Spuren im Netz ist schon die Idee, wir haben jetzt ganz viel zu Meta, Facebook, WhatsApp drin als Themenschwerpunkte. Wir würden die aber gerne erweitern wollen um TikTok. Was heißt, hat das mit Datenschutz zu tun? Wie ist das mit den ganzen Streaming-Plattformen wie Twitch? Aber eben auch alles Mögliche, was noch weiter kommt, um genau diese Themen mit den Kindern und Jugendlichen reflektieren zu können unter dem Schwerpunkt Datenschutz und was heißt das eigentlich? Und da wäre es natürlich total super. Die nutzen auch noch alle KI, das wurde vorhin schon genannt. Auch das ist eine Frage so, welche Daten wofür, wie werden die von welchen Unternehmen eingesetzt, würden wir natürlich auch gerne mit aufnehmen. Also verschiedene Themenschwerpunkte, falls ihr Bock habt zu den einen Thema, auch wenn ihr sagt, nee, ihr habt nur was zu dem Thema und nicht zu dem anderen, wäre voll schön, wenn wir das gemeinsam machen könnten, denn gerade die Weiterentwicklung ist für uns manchmal die Schwierigkeit, wenn wir selber nämlich nicht auf diesen Plattformen sind, muss man trotzdem am Zahn der Zeit sein, um genau darüber zu informieren. Und das würden wir natürlich gerne mit OER.
Also ich würde jetzt auch nochmal zurückfragen, ging es jetzt mehr dagegen, wo die Plattform betrieben wird, wo wir das zeigen, oder darum, dass die Kinder außerhalb von dem diese ganzen Systeme benutzen? Weil darum geht es ja genau in unserem Spuren von Netz. Dafür machen wir das ja. Damit man überhaupt erstmal damit umgehen kann, muss man ja wissen, was passiert und dass diese Spuren überhaupt angelegt werden, dass sie da sind. Und wir haben nur die ersten beiden Kacheln gezeigt. Wir gehen natürlich in dem Vortrag normalerweise noch viel weiter. Es gibt auch noch Themen dazu, dass eben diese ganzen Werbenetzwerke gerade von Facebook und Google im Prinzip bei jeder Webseite irgendwo mit dabei sind. Und genau das wollen wir ja auch durchbrechen.
Bei Ihrem Beispiel mit der Postkarte hat die wesentliche Information gefehlt, nämlich auch der Absender ist ein Metadatum. Und das ist der Unterschied in der Kommunikation. Ja, sehr alt und früher hat man anders kommuniziert, da hat man Informationen entgegengenommen und heute kommuniziert man permanent in beide Richtungen. Das versuchen sie zwar zu schulen, aber aus meiner Sicht noch ungenügend und diese zweiseitige Kommunikation hat eben sehr viele Implikationen, will ich nicht jetzt groß drauf eingehen, aber Mir fehlt die Gefährdung unseres gesamten sozialen Zusammenlebens durch Big Tech. Sie verkaufen Big Tech, statt dass sie Big Tech zur Seite stellen.
Also grundsätzlich alles ja. Ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, dass es ein neues, anderes Thema, was nicht ganz diesen Fokus dieses Vortrages hier zentriert. Weder dafür noch dagegen. Wir können ja gerne am Stand uns weiter unterhalten, auch in der großen Runde. Aber ich würde ganz gerne die anderen noch alle motivieren, die zu dem Kontext, den wir hier fokussieren, vielleicht noch ihr Thema oder ihre Anliegen loswerden zu können oder dieses loszuwerden.
Welche Sicht haben Sie denn aus der Pädagogik heraus an diese Technik? Haben Sie da überhaupt ein Problem mit? Oder sehen Sie da Probleme bei Ihren Klientelen oder bei Ihren Lernenden, wenn Sie aus der Pädagogik kommen? Ja.
Ja, also ich bin aus dem Bereich einerseits der Medienpädagogik, andererseits der Grundschuldidaktik. Also bei mir funktioniert die Verbindung zwischen Technik und Pädagogik. Was ich beobachte ganz sehr, ist, dass die Lehrenden heutzutage, dass die sagen, uns fehlt einfach auch das technische Hintergrundwissen. Uns fehlt überhaupt das Grundwissen und das Hintergrundwissen. Und da ist es wirklich an der Zeit, dass man den Lehrenden das auch erstmal vermittelt. Wie funktioniert das? Und auch im Hinblick mit der Pädagogik wiederum, wie kriege ich an 28 Kinder vermittelt, wie ich erstmal mich am Tablet anmelde? Das sind grundlegende Probleme erstmal, die wir hier haben, bevor wir jetzt zum Thema Datenschutz übergehen können, also in meinem Bereich.
Ja. Natürlich muss man jetzt sagen, das ist natürlich für ja, es ist schon für alle Zielgruppen, aber da sind ja jetzt ganz viele Ebenen drin. Genau, wir haben das Thema eben Datenschutz und ich meine, natürlich, wenn man dieses ganze Thema, wie nutzt man überhaupt digitale Tools, wie meldet man sich an, man kann da eine Themenwoche, einen Themenmonat, also das ist ja endlos, ne? Und vielleicht auch nochmal das, wie nutzen junge Menschen digitale Tools, sie kriegen irgendwas, tippen hier, tippen da, machen dies und irgendwas passiert, aber sie haben keine Ahnung, was da wirklich passiert. Und dieser Kurs zielt halt eben darauf ab, um einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen, wenn ich jetzt ein Foto mache, wer ist da drauf, wenn ich das dann über einen WhatsApp-Kanal oder so verschicke, wer ist da alles eigentlich dann mit im Boot und wie streue ich Daten? Das kriegt man hier, oder da kriegt man einen Eindruck, was da passiert. Ob das jetzt ankommt, das ist halt immer eine andere Frage, weil die andere Seite ist sehr massiv. Ne? Also die großen Companies, die wissen halt, wie sie eben ihre Produkte auch vermarkten. Aber man muss anfangen damit. Und wenn man das möglichst interaktiv und ausprobieren, hey, ich weiß jetzt, wie man aus dem Bild die Metadaten auslesen kann, dann ist es vielleicht auch ein Entertainment für die jungen Menschen.
Da möchte ich mal kurz einhaken. Ich habe in einer Klasse mal den Fall gehabt, da waren Kinder, die haben gesagt, aus Datenschutzgründen darf ich von zu Hause keine Fotos machen. Also nichts, wo man meine Wohnung oder mein Umfeld erkennen kann. Und als dieses Kind erfahren hat, dass in dem Bild, auch wenn man nichts sieht, trotzdem die Metadaten noch drinstecken können, da war es schon sehr überrascht. Also da war einfach das Wissen nicht da, obwohl sie versucht haben, zu vermeiden, Informationen über den eigenen Standort zu teilen.
Ja, ich habe noch die Frage, wie bezieht ihr eigentlich oder wie seht ihr das im Zusammenhang mit den Eltern? Wollt ihr die Eltern erreichen sozusagen über die Kinder? Ja, die Kinder lernen jetzt in der Schule das Thema Datenschutz und erklären es ihren Eltern. Oder, so wie du das jetzt gerade vorher gesagt hast, es gibt auch Elternhäuser, die da vielleicht von selber aus was tun. Also wie funktioniert dieses Dreieck Schule, Eltern, Kinder?
Auf unserer Webseite also von Chaos Macht Schule Berlin steht, wir wenden uns mit dem Workshop an Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Tatsächlich habe ich von Eltern noch keine direkte Anfrage gekriegt. Aber auch da ist das Problem, das skaliert nicht. Also wir haben schon das Problem, wenn wir 6 Klassen einer Klassenstufe haben und die beschulen müssen und der Workshop geht, also dann ist es kein Workshop, dann ist es ein reiner Vortrag von 90 Minuten und da wird es schon eng, überhaupt alles unterzubringen. Ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir erstmal die Lehrer informieren und es dann über die Schüler an die Eltern weitergeht. Wir kriegen das sonst nicht gestreut.
Und ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen. Wenn es als OER zur Verfügung steht, ist es ja nun noch weniger ein Problem, es auch in der Lehrerinnenbildung mit aufzugreifen. Wenn die dann sogar an den Hochschulen auch noch Moodle nutzen, wäre es doch auch noch mal ganz schön, da einfach mit die Schnäuze zu machen, denn formal steht den Curricula in der Lernensausbildung nichts entgegen. Also vielleicht auch darüber nochmal. Dann sind schon mal die Eltern, die Lehrkräfte zumindest drin. Und wenn die Lehrkräfte ein bisschen sensibler sind, vielleicht schaffen sie es noch mit den Eltern wiederum auch in den Dialog zu gehen.
Haben Sie einen direkten Bezug oder eine direkte Problemstellung in diesem Kontext gehabt? Weil es kommt nicht so häufig vor, aber absolut richtig, es ist einer dieser Stufen, die berücksichtigt werden müssen. Das ist interessant.
Nicht so direkt, aber in einer ein bisschen anderen Konstellation.
Ja.
Also meine Frau macht Nachhilfeunterricht, die war ja Lehrerin, macht Nachhilfeunterricht und sie arbeitet jetzt noch im Verein. Ich selber bin sozusagen der ITler hier an der Ecke und dieser Verein, der hat jetzt überlegt, was sie wollen ihre IT umstellen, ja. Und dann kam Teams und so. Und dann habe ich mit denen mal mit den Vorständinnen einen Kurs gemacht und habe ihnen mal erklärt, was Datenschutz bedeutet und was Digital Courage zum Beispiel ist und was die alles anbieten und so weiter. Die Entscheidung hinterher fiel für, wir machen Office 365, weil in der Schule machen sie das ja auch.
Ja.
Und da habe ich gedacht, irgendwo hätte ich das gern andersrum, ja? Dass es heißt, hey, wir machen jetzt Digital Garage-Dienste oder eben ähnliche Dinge, weil in der Schule machen sie das ja auch. Ja? Leider funktioniert es andersrum.
Genau, ich weiß nicht, ob Sie bei dem Vortrag mit dem Vendor-Lock waren. Genau, also wir haben da ja schon so ein strukturelles Problem. Ne? Dann ist man stellt sich ja quasi selber ein Bein, wenn die Schulen dann auch eben noch diese Tools anbieten, die eben das alles gar nicht ermöglichen, kritisch Dinge zu hinterfragen, digitale Souveränität, Mündigkeit, das schließt sich dann ja schon fast aus. Und es ist auch irgendwie ad absurdum geführt.
Und das ist ein schöner Link von der Technik in Fragestellung, sind wir auf dem richtigen Weg hin, alle Beteiligten mit einzubinden, die partizipativen Elemente mit zu berücksichtigen, hin, dass ist überhaupt die technische Bereitschaft da oder die Möglichkeit wie Internet, WLAN, die Geräte, so dass ich da jetzt einsteigen kann, bis hin, dass ist überhaupt so ein Moodle-System da. Bis so ein Moodle-System wirklich einsatzfähig ist im Unterricht, sind so viele Schritte im Voraus überhaupt zu klären oder überhaupt zu haben, damit das wirksam wird, das ist schon eine Menge. Also das muss man alles mit berücksichtigen. Aber völlig richtig, die Lehrervertretung für die Schulen oder fürs Bildungssystem, sie hat schon eine Bedeutung und die sollte man immer mit berücksichtigen.
Ich würde noch einen anderen Dreh da ergänzen wollen. Und zwar, wir sind ja ein Verein, der bewusst gesagt hat, Datenschutz ist uns wichtig. Und deswegen sind wir ja mit solchen Themen auch hier, ist immer wieder darüber zu reden, es zum Thema zu machen, Alternativen aufzuzeigen. Denn vom Grund an sind wir schon der Ansicht, wir müssen darüber reden, wie es anders geht. Denn wir müssen eine Öffentlichkeit darüber schaffen, dass es nicht immer heißt, ja, mit Open Source geht das ja alles nicht. Mit Open Source geht sehr, sehr viel und es kann funktionieren. Und das immer wieder sichtbar zu halten, hilft halt auch, dass es nicht immer heißen muss, ja, aber wir machen das, weil es in der Schule so ist. Und wir haben noch, InfoRun war vorhin schon Thema, wir sind mit Vereinen verbündet, die eben auch zeigen, dass es anders geht, die Software zur Verfügung stellen, die mit Schulen zusammenarbeiten, die Schulinfrastruktur bauen, die Schuladministration mit unterstützen, also und das auch alles mit Open Source Software. Also ich glaube, es geht eher darum, Gegensprechen zu ermöglichen und die Transparenz über die anderen Tools.
Genau. Also dieses Argument Open Source, es funktioniert. Also wir setzen es schon ein. Also bei uns an der Schule haben wir Open Source Tools und wir setzen sie ein. Also man kann nicht mehr sagen, dass es nicht funktioniert. Also das nochmal als vielleicht abschließendes Statement. Wir müssen es nur tun.
Und das könnt ihr ja vielleicht einfach mit uns tun. Entweder hier die Tage jetzt noch weiter am Stand oder bei irgendeiner unserer Meetings. Kommt einfach dazu und dann schaffen wir hoffentlich ganz viel Tolles weiterhin.
Gut, dann danke für den schönen Vortrag, für die Diskussion.